Fragen stellen. Allerdings ist es besser, glaube ich, wenn wir sie schriftlich behandeln, sodass ich sie an der entsprechenden Stelle beantworten kann, wenn es nötig ist. Hier ist schon eine Frage. Gehört das Ereignis in Matthäus 27, Verse 52 und 53 zur ersten Auferstehung? Wo soll es nach 1. Korinther 15, 23 eingeordnet werden? Die erste Auferstehung ist die Auferstehung, die stattfindet, wenn Jesus kommt. Diese Auferstehung gehört wohl nicht dazu. Wir wissen sehr wenig über diese Auferstehungen, die zur Zeit stattfanden, als Jesus auferstand. Übrigens, die Gräber öffneten sich, als er starb, aber die Auferstehungen fanden erst mit seiner Auferstehung statt. Ob sie wiedergestorben sind, wissen wir nicht. Ob sie gen Himmel gefahren sein werden, wir wissen zu wenig darüber. Aber wenn die Bibel von einer ersten Auferstehung spricht in der Offenbarung, dann ist das die Auferstehung der Gerechten mit der Wiederkunft Jesu Christi. Wir kommen heute Morgen zu einem vierten Ereignis, das mit der Wiederkunft Jesu Christi ausgelöst wird. Das dritte war die Überwindung der Feinde Gottes. Viertens, ein weiteres Ereignis, die geistliche Wiederherstellung Israels. Die geistliche Wiederherstellung Israels. Diese wird in Matthäus 19 eine Wiedergeburt genannt. Matthäus 19, Vers 28. Jesus sagte zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die in mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn des Menschen Sohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Richten hier im Sinne vom Richterbuch wahrscheinlich. Wir würden heute regieren sagen, denke ich. Also, in dieser Zeit der Wiedergeburt, wenn Jesus alles neu macht oder beginnt, alles neu zu machen, dann ist die Rede davon, dass Israel wieder im Blickfeld ist. Die nächste Stelle ist die Apostelgeschichte, Kapitel 3. Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 19 bis 21. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen, und er den euch vorher bestimmten Christus Jesus sende, den der Himmel aufnehmen muss, bis auf die Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Petrus sagt, man soll Buße tun, damit Israel bereit sein kann für diese Wiederherstellung. Also es kommt eine Wiederherstellung Israels. Nun eine berechtigte Frage in dieser Beziehung. Welches Israel ist es, das erneuert wird? das eine geistliche Neubelebung erfährt. Drei Antworten. Eine erste: Es ist ein Rest, der die Neubelebung erfährt, ein Rest, der wieder erneuert wird. Römer Kapitel 9, Verse 27 bis 29. Dort wird, glaube ich, Hosea zitiert. Hosea spricht davon, dass Israel nicht mehr Gottes Volk ist, aber es soll wieder Gottes Volk werden. Und Paulus sagt, und wenn Israel auch sich ausdehnt wie Sand am Meer, so wird es doch dezimiert werden und nur ein Rest wird gerettet werden. Es könnte das Los von Sodom und Gomorra erfahren, aber auch dann gab es einen kleinen Rest, der gerettet wurde. Lot und seine zwei Töchter. Das ist ein Bild davon, dass auch Israel mit nur einem Rest davonkommt, wenn Jesus Christus wiederkommt. Römer 9, 27 bis 29. Zweite Antwort: der ganze Rest, Jesaja 60, Vers 21, und dein Volk wird aus lauter Gerechten bestehen. Dann wird es nur gerechte Israeliten geben. Also die, die dann am Leben sind, werden ganz gerettet werden. Ganz Israel, Römer Kapitel 11, 26 und 27, ganz Israel wird gerettet werden. Jeremia 31, Vers 34 gehört auch dazu. Jeremia 31, Vers 34. Es wird niemand mehr seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten, spricht Jahwe. Denn ich werde ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Ähnlich wie bei Jesaja 1 und Kapitel 60. Keiner ausgenommen, alle werden sich bekehren. Dritte Antwort: Der lebende Rest. Das muss gesagt werden, weil die Alpha-Söhne hier gern anknüpfen. Das habe ich selbst in einem Gespräch erlebt. Aufgrund von Römer 11 will man behaupten, dass, wenn es heißt, ganz Israel wird gerettet werden, dass die Verstorbenen einschließen müsste. Dabei vergisst man, das mit dem Tode vom Volk Israel abgetrennt wird. Im Alten Testament hat es den Ausdruck abschneiden oder abtrennen vom Volk. Das geschieht durch den Tod. Wenn man gerecht ist und stirbt, dann ist man auch nicht mehr im Volk Israel, denn jenseits gibt es keine Israeliten oder andere Nationalitäten. Paulus sagt, im geistlichen Raum gibt es diese Unterschiede nicht. Das sind Unterschiede, die zu dieser Welt gehören. Wenn es also heißt ganz Israel, dann kann sich das nur auf lebende Israeliten beziehen. Da der Tod einen vom Volk abschneidet und Ungläubige erst nach dem tausendjährigen Reich auferstehen, handelt es sich nur um Lebende. Wenn jemand als ungläubiger Israelit starb, kommt er nicht zum Leben bis nach den tausend Jahren, aber dieses geschieht vor den tausend Jahren, sodass das auch schon ein Argument ist, dass man nicht, dass hier nicht das ganze verstorbene Israel eingeschlossen wäre. Eine zweite Frage. Wie kommt es zu dieser Wiederherstellung? Wie kommt es zur geistlichen Wiederherstellung Israels? Hier wieder mehrere Antworten. Eine erste: Es ist Gott, der sie bewirkt. Gott bewirkt diese Wiederherstellung. Da lesen wir aus Ezechiel, Kapitel 37. In Ezechiel 37 lesen wir in Vers 1: Die Hand Jahwes kam über mich und führte mich im Geiste Jahwes hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene, und diese war voller Totengebeine. Verse 7 bis 9. Da prophezeite ich, wie mir befohlen war. Und als ich prophezeite, entstand ein Geräusch. Und siehe, eine Bewegung. Und die Gebeine rückten zusammen, ein Glied zum anderen. Und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen. Und es wuchs Fleisch an ihnen. Und es zog sich Haut darüber. Aber es war noch kein Geist in ihnen. Da sagt er zu mir: Richte deine Prophetie an den Geist. Prophezeie, Menschensohn, und sprich zum Geist. So spricht Gott, Jahwe: Geist, komm von den vier Winden und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Der Geist Gottes kommt über die Totengebeine. Totengebeine sind sie, oder mit Totengebeinen verglichen, weil sie außerhalb des Landes sind. Wenn lebende Israeliten außerhalb von Israel wohnen, ist das wie wenn sie tot wären. Denn warum sind sie außerhalb des Landes? Weil sie gesündigt haben und des Landes verwiesen werden mussten. Also außerhalb des Landes zu sein, heißt außerhalb des Lebens, vorgesehenen Lebensbereiches für dieses Volk zu sein. So werden sie also mit Totengebeinen verglichen. Aber selbst wenn sie im Lande sind, können sie noch tot sein, und das ist hier der Fall, bis der Geist Gottes über sie kommt. Das heißt, der Zustand kann auch im Lande derselbe sein wie außerhalb des Landes, sodass Menschen erst lebendig werden durch den Heiligen Geist, den Geist Gottes. Gott ist es, der den Propheten heißt, zu prophezeien, und Gottes Geist ist es, der die Wiederherstellung einmal herbeiführen wird. Zweite Antwort auf die Frage: Wie kommt es zu dieser Herstellung? Man sieht den Gekreuzigten. Und dieser Gekreuzigte ist der Schöpfer und der Gott Israels. Sacharja, Kapitel 12. Sacharja 12, Vers 1, haben wir die Angabe des Redners. Dieses ist der Ausspruch, das Wort Jahwes über Israel. Jahwe ist der Name des Gottes Israels. Es spricht Jahwe, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet, also der Schöpfer, und den Geist des Menschen in seinem Innern bildet. Der jeden Menschen nach Psalm 139 schon im Innern gebildet hat. Siehe, ich, wer? Der Schöpfer, der Gott Israels. Mache Jerusalem zum Taumelkelch. Und jetzt spricht dieser Schöpfer, der Gott Israels, Jahwe, weiter. Und wir lesen jetzt den Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem werde ich, wer? Jahwe, der Schöpfer, der Gott Israels. Wir müssen das einmal wiederholt so sagen, weil das schnell vergessen wird, wenn wir weiterlesen. Werde ich, Jahwe, der Schöpfer, der Gott Israels, den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Er wird ausgießen, diesen Geist. Und sie werden auf mich sehen. Auf wen? Auf Yahweh, den Schöpfer, den Gott Israels. Sie werden auf mich sehen, den sie durchstachen. Wen durchstachen sie am Kreuz? Yahweh, den Schöpfer, den Gott Israels. Und sie werden um ihn klagen. Um wen? Um Yahweh, den Schöpfer, den Gott Israels. Wie man klagt um ein einziges Kind. Und sie werden bitterlich über ihn weinen, wie man bitterlich weint über einen Erstgeborenen. Jesaja 9. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Als Kind, als Menschenkind ist Jesus Gott geboren, als Gott, als Sohn ist er gegeben. Diese zwei Ausdrücke haben wir hier. Gott in Menschengestalt erscheint. Gott ist der Redende, der Messias ist hier der Redende und er ist es, der diese Neubelebung herbeiführt. Aber sie geschieht, wann sie ihn als Gekreuzigten zu sehen bekommen. Es ist, wie wir im Lied singen, sie, sie, Sünder, sie. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und Israel bekommt diesen Gekreuzigten zu sehen und erfährt dann seine geistliche Wiederherstellung. Eine dritte Antwort auf diese Frage, wie kommt es zu einer geistlichen Wiederherstellung, zu einer Neubelebung? Der Geist Gottes kommt. Der Geist Gottes kommt, wie in Ezechiel 37 schon gelesen, Vers 10. Der Geist Gottes kommt in sie, nach Sacharja 12 kommt er über sie. Das sind die Ausdrücke, die wir auch im Neuen Testament haben. Wenn der Geist zur Neubelebung über oder zu Menschen kommt. Er kommt in sie, er kommt über sie. Beide Ausdrücke werden gebraucht. Das entspricht der Tatsache, dass anschließend der Geist in uns wohnt, ständig wohnt, und wir im Geist wohnen, weil er um uns ist. Er kam über uns und ist um uns her. Wir sind heute im Geist und der Geist ist in uns. Das geschieht bei der geistlichen Erneuerung, bei der Wiedergeburt. Das erlebt Israel ebenfalls, genauso wie wir es erleben. Eine dritte Frage. Die zweite war, wie kommt es dazu? Die erste handelte um die Frage, welches Israel. Jetzt die dritte Frage. Worin besteht die Erneuerung? Was geschieht, wenn Israel im Geiste innerlich erneuert wird? Mehrere Antworten. Zuerst, die Erneuerung besteht darin, dass der Schleier von den Augen Israels weggezogen wird. Der Schleier wird weggezogen. 2. Korinther 3, 14 bis 17. 2. Korinther 3, 14. Ihre Sinne wurden verhärtet, denn bis zum heutigen Tage bleibt dieselbe Decke, der Schleier, beim Lesen des alten Bundes, so dass sie nicht entdecken, dass es in Christus aufhört, sondern bis zum heutigen Tag, so oft Mose gelesen wird, liegt die Decke, der Schleier, auf ihrem Herzen. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke, der Schleier, weggenommen. Denn der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Befreiung. Befreiung von Blindheit in diesem Fall. Also, wenn Israel sich bekehrt, wenn es erneuert wird, handelt es sich um ein Wegziehen des Schleiers, das die ganze Zeit da war. Damit wir aber nicht denken, nur Juden wären blind, fügt Paulus in Kapitel 4 hinzu, dass alle Menschen geblendet sind. dass Satan die inneren Augen eines jeden Menschen geblendet hat. Niemand von uns sieht. Niemand von uns ist besser denn Israel und keiner in Israel ist besser denn wir. Wir sind alle Menschen vom gleichen Blut. Zweite Antwort. Worin besteht die Erneuerung? Sie besteht in einer Reue. Diese Reue aber folgt auf ihre geistliche Erneuerung. Eigentlich ist diese Reue die Folge der Erneuerung, aber sie ist ein Teil davon, weil sie aus ihr fließt und der Beweis dafür ist. Zacharja 12, Vers 10, rührende Worte dort am Ende des Kapitels. Vers 10 hatten wir gelesen. Vers 11, an jenem Tage wird große Klage sein zu Jerusalem, wie die Klage zu Hadad-Rimmon war in der Ebene Megiddo. Das Land wird klagen, jedes Geschlecht besonders. Wenn man sich schämt und Buße tut, dann will man alleine sein, nicht im großen Volk. Das Geschlecht des Hauses David besonders und ihre Frauen besonders, dann schwinden irdische Interessen und dann geht man nach innen und besinnt sich auf den lebendigen Gott. Dann bekommen Ewigkeitsfragen Priorität. Das Geschlecht des Hauses Nathan besonders und ihre Frauen besonders. Und so geht es weiter bis zum Ende des Kapitels. Man geht allein und tut Buße, klagt, geht in die Reue. Dritte Antwort, eine innere Verwandlung findet statt. Nicht alles dieses ist in einem Text, man muss es sammeln. Es gibt aber mehrere Texte, die von derselben Situation, vom selben Ereignis sprechen. So auch Ezechiel 36, da heißt es in Vers 24 bis 26, ich werde euch aus den Völkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Ich werde reines Wasser über euch sprengen, das ist ein Bild von dem geistlichen Wasser, dem Heiligen Geist, dass ihr rein werdet von aller eurer Unreinigkeit und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben. Das ist die innere Verwandlung, die Wiedergeburt. Und einen neuen Geist in euch legen, den Geist Gottes, der die Ursache dafür ist. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ein sensibles Herz, das nicht mehr hart ist und Widerstand leistet, wenn Gott etwas sagen will. Also, wenn Israel geistlich erneuert wird, dann geschieht eine innere Verwandlung. Viertens, es kommt eine neue Beziehung zustande mit dieser geistlichen Erneuerung. Sie besteht darin, dass eine neue Beziehung stattfindet. Jesaja, Kapitel 44, Jesaja 44, Vers 5. Jesaja 44 ist nicht ein gewöhnlicher Erweckungstext, sondern ein heilsgeschichtlicher Text, der von der Erneuerung Israels spricht. Jesaja 44, 5, dieser wird sagen, ich bin Jahwes oder ich gehöre Jahwe. Und jener wird mit dem Namen Jakob benannt werden. Ein anderer wird sich mit seiner Hand Jahwe verschreiben und mit dem Namen Israel geehrt werden. Jetzt ist es so, dass Jahwe der persönliche Gott und Herr wird. Man weiß sich jetzt verbunden mit ihm. Man schreibt das gleichsam in die Hand. Es entsteht eine neue Beziehung und tatsächlich ist das es, was überhaupt geschieht, wenn jemand neu geboren wird. Eine ganz neue Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Auch dieses wird durch Jesus Christus sein. Er ist es ja, den Sie sehen. Vierte Frage. In welchem Zeitraum geschieht diese Erneuerung? Wann geschieht diese geistliche Erneuerung beziehungsweise in welchem Zeitraum? Die Antwort, sie geschieht an einem Tag, und zwar an dem Tag, wann Jesus Christus erscheint. Man sieht ihn, und an dem einen Tag bekehrt sich ganz Israel. Zechariah 3, oder zuerst Jesaja 66, wenn wir schon bei Jesaja sind. Jesaja 66, Vers 8. Wer hat je so etwas gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden, wie Zion in Wehen gekommen ist und zugleich ihre Kinder geboren hat? Und Zechariah 3, Verse 9 und 10. Siehe, der Stein, den ich vor Josua gelegt habe, auf den einen Stein sind sieben Augen gerichtet. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht Jahwe der Heere, und will die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. An jenem Tag, spricht Jahwe der Heere, werdet ihr einander einladen unter den Weinstock und den Feigenbaum. Das ist schon eine Andeutung wahrscheinlich auf das tausendjährige Reich, das dann eingeführt wird. Aber das ist noch nicht unser Thema. Wir sind jetzt erst bei der geistlichen Erneuerung. Also an einem Tag, das ist der Zeitraum, und der Tag ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt auf den Ölberg. Fünfte Frage. Was ist die Folge dieser Erneuerung? Was ist die Folge dieser Erneuerung? Joel 3, die Stelle hatten Sie schon, glaube ich, in der vorigen Stunde. Joel Kapitel 3, Verse 1 bis 5, beziehungsweise 2, Vers 28. Wenn Ihr zweites Kapitel in Ihrer, das zweite Kapitel in Ihrer Bibel länger ist. Joel, Amos, Obadja, Jona. So. Nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden prophezeien, eure Ältesten werden Träume haben, eure Jünglinge Gesichter sehen. Und auch über die Sklaven und Sklavinnen werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe denn da kommt der große und schreckliche Tag Jahwes. Es wird aber geschehen, dass ein jeder, der den Namen Jahwes anruft, gerettet wird. Denn auf den Berg Zion und zu Jerusalem wird eine Zuflucht sein, wie Jahwe versprochen hat, und bei den Übriggebliebenen, also beim Rest, die Jahwe ruft. Was ist die Folge? Die Folge ist Rettung. Rettung vor dem Zorn Gottes. Rettung vor dem Zorn Gottes. Dieser Text scheint zwei Stationen in der Geschichte Gottes aufzuweisen. Einmal die Ausgießung des Geistes über Israel, von der wir jetzt sprechen, wenn Jesus wiederkommt, aber noch ein Ereignis, wo das Universum in Mitleidenschaft gezogen wird und das Ende der Welt gleichsam kommt oder vielleicht wirklich kommt. Es ist nicht genau klar, was da gemeint ist. Aber es kann sein, dass da an das Ende der Welt gedacht ist. Zwischen diesen Zweien gibt es eine Zeit der Rettung. Nun ist interessant, wie Bruder Klassen schon sagte, dass dieser Text am Pfingsttag zitiert wird. Ist Pfingsten schon dieses Ausgießen? Nein, noch nicht. Dies ist das Ausgießen. Joel 3 spricht vom Ausgießen, wenn Jesus wiederkommt. Aber Petrus erklärt und sagt, dies, er hat Joel zitiert, den ganzen Text, auch wenn Sonne verwandelt wird und Mond in Blut und so weiter, das hat er alles gelesen und er zitiert. Und dann sagt er nicht, diese Worte sind heute unter euch erfüllt, wie Jesus das einmal sagt in der Synagoge, sondern dies ist das. Dies ist das, was von Joel gesagt wurde. Mit anderen Worten, der Geist, der eines Tages auf Israel ausgegossen werden soll, der Geist ist zum selben Zweck bereits heute ausgegossen. Diese Zeit der Rettung beginnt jetzt schon. Sie beginnt jetzt schon. Und wer jetzt den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Damit das geschehen kann, spricht er von Jesus. Und seine Predigt in der Apostelgeschichte 2 ist einfach eine Predigt von der Person Jesus. Aber er durfte anknüpfen bei Joel, weil dort vom Geist die Rede war. Und das war ja, was jetzt interessierte, der Geist war ausgegossen. Man konnte sich nicht so recht, man kam nicht so recht zu Rande damit. Dann hat Petrus bei Joel angeknüpft, ist dann aber sehr schnell zu Jesus gekommen, weil Joel von Rettung sprach. Der Geist hat es also mit Rettung zu tun. Wenn der Geist über Israel dann, wenn Jesus wiederkommt, über Israel kommt, dann ist Rettung da und eine Zeit der Rettung, der geistlichen Erneuerung. Aber nach dem kommt dann das Ende der Welt, vor dem man gerettet werden soll. Gott schafft die Möglichkeit, vorweg gerettet zu werden. Aber es ist noch etwas. Ezechiel 36. Ezechiel 36, Vers 25. Ich werde reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von aller eurer Ungerechtigkeit, Unreinigkeit, und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen, das ist Rettung. Und ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euch legen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben und werde solche Leute aus euch machen, die in meinen Satzungen wandeln und meine Rechte beobachten und tun. Und ihr werdet in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Was geschieht, wenn der Geist kommt? Dann erst ist es möglich, den Willen Gottes zu tun. Vor dem kann Gott noch und noch so viel Gesetz uns geben. Paulus sagt in Römer 8, was das Gesetz nicht vermochte. Nur Vorschriften vermögen nicht zu ändern. Und deshalb wurde auch das Gesetz gegeben, damit der Mensch in der Begegnung mit dem Willen Gottes erfährt, ich kann es nicht. Ich bin total verdorben. Es braucht Gott, um Mensch zu sein, hat Meyer Thomas geschrieben. Es braucht Gott, um den Willen Gottes zu tun. Kein Mensch kann das tun. Wenn aber Gott, der Geist, selbst in uns hineinkommt und uns mitnimmt, dann sind wir imstande, in den Wegen Gottes zu wandeln. Die Folge dieser Erneuerung ist die Fähigkeit, den Willen Gottes zu tun und im Lande des Lebens zu leben. Danke. Viertelstunde Pause. Fünftes Ereignis. Die Verwirklichung des messianischen Königreiches. Die Verwirklichung des messianischen Königreiches. Es müsste das fünfte sein. Wie?
Ja, sie haben zweimal dieselbe Frage.
Wie bitte?
Sie haben zweimal dieselbe Frage. Da haben wir schon die Römer.
Erstes Ereignis, die Überwindung des Todes. Zweites Ereignis, die Begegnung mit dem Herrn. Drittes Ereignis, die Überwindung der Feinde. Viertes Ereignis, die geistliche Wiederherstellung Israels. Und jetzt wäre das fünfte dran. Kann sein, dass jemand mehr daraus gemacht hat. Das ist nicht so schlimm. Das war nur eine Kontrolle für mich. Könnte das so stimmen?
Ja.
Okay. Die Verwirklichung des messianischen Königreiches also. Hierzu einige Bemerkungen. Klein a, wir teilen jetzt auf. Klein a, der Begriff messianisches Königreich. Wo kommt der her, was soll der? Einige Schriftstellen sollen uns hier helfen. Wir beginnen mit Jesaja und gehen dann durch einige Propheten und dann in die Offenbarung. Jesaja 2, Verse 1 bis 5. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amots, über Juda und Jerusalem sah. Es wird in späteren Zeiten geschehen, dass der Berg des Hauses Jahwes fest gegründet an der Spitze der Berge stehen und über alle Höhen erhaben sein wird, und es werden ihm alle Völker zuströmen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns wallen zum Berg Jahwes, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns belehre über seine Wege, und wir wandeln auf seinen Pfaden. Denn von Zion wird die Lehre ausgehen und das Wort Jahwes von Jerusalem. Und er wird Schiedsrichter sein zwischen den Völkern und zurechtweisen große Völker, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Rebmessern verschmieden werden. Kein Volk wird wieder das andere ein Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Komm, Haus Jakobs, wir wollen wandeln im Lichte Jahwes. Können ein Bild sein von Königreich. Und es kann sein, dass hier, wenn vom Berg Israels die Rede ist, vom Berg Zions, dass dann hier an das Königreich gedacht wird, das messianische Königreich, das eines Tages aufgerichtet werden soll. Kapitel 9. Kapitel 9, Verse 1 bis 7. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten geht eine Leuchte auf. Du machst des Jubels viel, du machst seine Freude groß. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute teilen. Denn du hast das Joch, das auf ihm lastete, den Stecken, der seinen Rücken geschlagen hat, und die Rute seines Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einhertreten, im Schlachtgetümmel und jedes blutbefleckte Kleid wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn, Begründung, der Satz geht weiter, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schulter und man nennt ihn wunderbar, Rat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende sein auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es gründe und mit Recht und Gerechtigkeit befestige, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer Jahwes, der Heere, wird solches tun. Verse 11 und 12. Die Syrer von vorn und die Philister von hinten fraßen Israel mit vollem Maul. Bei allem dem hat sich sein Zorn nicht gewandt. Seine Hand bleibt ausgestreckt. Denn auch das Volk hat sich nicht zu dem gewandt, der es schlägt. Und es suchte Jahwe der Heere nicht. Kapitel 65, Vers ab Vers 19. Kapitel 65, ab Vers 19. Und ich selbst werde über Jerusalem frohlocken und mich über mein Volk freuen, und es wird fortan kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden. Es wird dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als Jüngling gelten und der Sünder wird als Hundertjährige verflucht werden. Sie werden Häuser bauen und dieselben bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, dass es ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, dass es ein anderer esse. Denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volks sein. Und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Erwählten auch verbrauchen. Sie werden nicht umsonst arbeiten, noch ihre Kinder durch ein Unglück verlieren. Denn sie sind ein gesegneter Same Jahwes, und ihre Sprösslinge mit ihnen. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Wenn sie noch reden, werde ich sie erhören. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, und die Schlange wird sich mit Staub begnügen. Sie werden nicht schaden noch verderben mit auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht Jahwe. Hier in Jesaja, in diesen verschiedenen Kapiteln, werden Zeiten beschrieben, die noch kommen sollen. In Ezechiel 39 geht die Prophetie weiter. Ezechiel 39, Verse 25 bis 29, bis Ende. Darum spricht Gott Jahwe so: Jetzt werde ich die Gefangenschaft Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen und für meinen heiligen Namen eifern. Und sie werden aller ihrer Schmach und ihrer Vergehen, womit sie sich gegen mich vergangen haben, vergessen, wenn sie sicher und ungestört in ihrem Lande wohnen, wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und mich an ihnen vor den Augen dieser Heiden als heilig erwiesen habe. Daran sollen sie erkennen, dass ich, Jahwe, ihr Gott bin, weil ich sie unter die Völker in die Gefangenschaft führen ließ und sie nun wieder in ihr Land versammle und keinen von ihnen mehr dort zurücklasse. Das ist noch nicht geschehen, ja? Und ich werde fortan mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen. Es gibt keinen Abfall mehr. Das ist auch noch nicht geschehen. weil ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht Gott Jahwe. Nachdem das geschieht, ist ewiger Friede. Das ist zukünftig. Da werden Zeiten angesagt, die ganz anders sind, als was man bis jetzt erlebt hat. Man kann Sacharja 14 hinzunehmen. Übrigens, ich sagte Verse 11 und 12 aus Jesaja 9. Ich denke, ich habe meine eigenen Notizen falsch gelesen. Ich denke, das sollte Jesaja Kapitel 11 und 12 gewesen sein. Also aus Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Zuerst waren Kapitel 2, 1 bis 5. Dann Kapitel 9, 1 bis 7. Und dann die Kapitel 11 und 12. Die kann man dann dazwischen schieben. Und jetzt Kapitel 65, ab Vers 19 bis Ende des Kapitels. Und ich habe eben Ezechiel 39 gelesen, 25 bis Ende. Hinzu kann man nehmen Sacharja 14, das ganze Kapitel. Und jetzt kommt in Offenbarung 20 der Knoten. Jetzt wird es zugebunden. Offenbarung 20. Verse 4 bis 6. Und ich sah Throne oder Stühle, und sie setzten sich darauf. Zunächst wird nicht gesagt, wer. Und das Gericht bzw. die Regierung wurde ihnen übergeben. Und die Seelen derer, sah er, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen. Die zwei Ausdrücke hat man wiederholt in der Offenbarung. Wort Gottes und Zeugnis Jesu. Größerer Kreis und engerer Kreis. Und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand genommen hatten. Und sie lebten, beziehungsweise lebten wieder, waren auferstanden. Entschuldigung. Sie lebten nicht. Die übrigen der Toten, Ende Vers 4. Und sie lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten aber lebten nicht, das heißt standen nicht auf, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Diese ist die erste Auferstehung. Glückseligkeit ist das Los und heilig ist, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Es wird angenommen, dass diese 1000 Jahre die Erfüllung sind der unerfüllten Verheißungen, die wir aus dem Alten Testament angeführt haben. Es sind noch andere Texte, die man lesen könnte. Es sind viele Texte im Alten Testament, die noch nicht ihre Erfüllung erlebt haben. Und dieser Text, Offenbarung 20, ist der einzige Ort, an dem man ihre Erfüllung sehen könnte. Sodass man immer wieder diese zwei miteinander verbunden hat. Es gibt natürlich sehr ernste Bibelausleger, Bibelkenner, die das nicht so haben wollen. Aber es ist doch interessant, das sind reformierte Kreise normalerweise, das heißt Brüder aus dem Bereich der Bundestheologie. Ich war in einem anderen Zimmer hier nebenan und habe Bruder Klassen einige Zeit gehört und da spricht er von einem Bund oder von Bündnissen. Der alte Bund ist veraltet und ein neuer ist da. Nun sagen diese, dass es nur einen Bund im Grunde gibt. Und der zweite ist eigentlich im Grunde die Erneuerung des ersten. Mir scheint, die Sprache, die im Neuen Testament geführt wird, passt nicht ganz dazu. Es sind doch wirklich zwei Bündnisse und zwei Programme Gottes. Das heißt aber nicht, dass der erste Bund nicht in den zweiten fließen könnte, wenigstens zum Teil. Aber es sind doch zwei Programme, zwei Bündnisse. Aber die, die an nur einen Bund denken, die vertreten die sogenannte Bundestheologie. Der Begriff des Bundes ist ein Modell, mit dem sie manches in der Schrift versuchen zu erklären. Das ist ein Idealmodell in der Beziehung Gottes zum Menschen. Ich denke, da geht man manchmal zu weit. Wir müssen schon festhalten, dass es verschiedene Zeitalter gibt in der Heiligen Schrift, die wirklich voneinander zu unterscheiden sind, wie Sie schon vernommen haben. Hier in der Offenbarung wird, was ich noch sagen wollte, es ist interessant, dass aus den Reihen derer, die die Bundestheologie vertreten, also das führt dann dazu, dass man sagt, es gibt keine Zukunft mehr für das irdische Volk Israel. Ihre Zukunft ist die Gemeinde. Das heißt, im Neuen Testament übernimmt die Gemeinde dieses Vokabular. Die Gemeinde ist nun Zion, die Gemeinde ist Israel. Die Verheißungen, die noch ausblieben, erbt die Gemeinde, sodass die Gemeinde das Erbe antritt des alten Israels. Und somit erkennt man kein tausendjähriges Reich, das zukünftig wäre, an, kein irdisches Friedensreich. Aber es ist interessant, aus diesen Reihen treten dann Männer auf, die sich eines Neuen besinnen. Die fangen an, die Texte neu zu lesen, und kommen doch zu einem anderen Ergebnis als ihre Kollegen. Im Ganzen bleiben sie Calvinisten, das heißt, sie sind sehr stark der Bestimmung Gottes verpflichtet, dass Gott alles bis ins Einzelne bestimmt, auch wer verloren geht und wer gerettet wird. Aber an dieser Stelle sind sie mutig genug, einen eigenen Weg zu gehen, beziehungsweise sich anderen anzuschließen, die schon auf diesem Wege waren. Aber ich habe eine systematische Theologie von einem solchen Theologen, der schon vor vielen Jahren ein gründliches Studium der Prophetie, der prophetischen Texte machte. Und nicht nur das, sondern er machte sich auch die Mühe zu erfahren, wie haben denn die anderen, die nicht zu diesem Ergebnis kamen, gedacht? Und dann stellt er fest, dass die ihre Hausarbeiten nicht getan haben. Ein führender Theologe der Bundestheologie, Vertreter der Bundestheologie, ist Alis, A-L-I-S, glaube ich, dürfte geschrieben sein. Also, der wird immer wieder zitiert in diesen Kreisen und von anderen, die nicht notwendigerweise Calvinisten sind oder wären, aber doch, was das tausendjährige Bereich betrifft, Amillennialisten wären. Das heißt, sie verneinen ein tausendjähriges Reich als künftiges irdisches Reich. Dann wird dieser Theologe zitiert. Und dieser Theologe, von dem ich jetzt eben sprach, der sagt, der Mann hat zugegeben, dass er nie sich richtig mit dieser Frage befasst hat. Ja. Das zeigt auf, dass wir schon unsere Hausaufgaben machen müssen, wenn wir Aussagen machen wollen über gewisse Lehren der Heiligen Schrift. Ich merke immer wieder, dass zu schnell gesprochen wird. Übrigens, das tun wir auch. Ich tue das auch. Wir brauchen alle diese Kontrolle. Das war gut für mich, einmal an einer Hochschule einige Jahre zu sein. Und immer wieder von den Studenten zu hören, wo steht das denn geschrieben? Denn das waren Studenten, die wirklich bibeltreue Theologie studieren wollten. Und die erwarteten von den Professoren, dass sie bibeltreu blieben. Ja? Und das waren gute Kontrollen. Wenn ich dann einmal auch selbst abgeschrieben hatte, wie manch ein anderer Theologe das auch macht, nur sagt er es vielleicht nicht, dann musste ich mich daran erinnern lassen, zu kontrollieren. Und dann merkte ich, Ich musste mich unabhängig machen, selbstständig machen von den verschiedenen Theologen. Ich konnte deutsche theologische Werke kaum gebrauchen, weil da schon längst die liberale Theologie eingeschlichen war und sodass viele von diesen unbrauchbar geworden waren. Die wenigen wie Sauer und vielleicht noch einige andere, das war zu wenig. Und dann war ich auf Englische, die ich von drüben kannte, angewiesen. Aber auch da musste ich vorsichtig sein. Und kam dann dazu, dass ich meine eigene Theologie aufbauen musste. Ich musste wirklich anfangen, die Bibel noch mehr zu lesen und zu fragen, wie steht es denn eigentlich geschrieben? Das Ergebnis war interessant. Ich muss zugeben, ich habe viel von den Bundestheologen gelernt. Ich habe aber auch viel von den anderen gelernt. Und an manchen Stellen gehe ich wahrscheinlich einen mittleren Weg. Aber ich bin immer noch offen für Kontrolle, wo das angebracht ist. Ich glaube, dass ich lernen kann vom jüngsten Christen, der vor 5 Minuten zum Glauben kam, denn er hat der Heilige Geist und der Herr kann mir durch ihn etwas sagen. Also das wollen wir lernen. Nun zurück. Also dieser Theologe, der als Bundestheologe neu anfing, die Bibel zu lesen und zu studieren, kam zu dem Ergebnis, dass es wirklich ein 1000-jähriges Reich gibt, das die Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen liefert. Und hat auch gründlich die neutestamentlichen prophetischen Texte studiert. Hat auch den Unterschied erkannt zwischen den Texten, die von der Zerstörung Jerusalems sprechen, und den Texten, das heißt 70 nach Christus, es gibt 2 Zerstörungen in der Prophetie des Neuen Testamentes, nebst der Zerstörung im Alten Testament, also künftige Zerstörung. Von Jesu Warte aus gibt es die Zerstörung 70 nach Christus, die für uns bereits Geschichte ist. Und dann gibt es noch eine Trübsal oder eine Bedrängnis Jerusalems am Ende der Zeiten, die steht noch bevor, die von der Jesaja spricht, Entschuldigung, Zacharia. Und er hat das den Unterschied aufgezeigt. Immer wieder, wenn Sie Kommentare zur Hand nehmen, Sie sind jetzt in den Westen gekommen und Sie schaffen sich jetzt Bücher an, passen Sie auf, kontrollieren Sie. Denn Sie dürfen nicht alles einfach so aufsaugen, was da geschrieben steht. Manche Ausleger, Bibeltreue sonst, kommen nicht zu Rande mit Matthäus 24, weil sie zu schnell dort 70 nach Christus hineinlesen. Von 70 nach Christus spricht Jesus in Lukas 17, oder es ist 21, nein, 21 glaube ich, ja. 17 spricht er von demselben, wovon Matthäus 24 die Rede ist. Aber er nennt die Sache am Anfang des Kapitels, kein Stein wird auf einem anderen, beziehungsweise Ende Kapitel 23, aber er bespricht es nicht, das muss man wissen, sondern er beschreibt einfach, gibt einen Überblick über die Endzeit, die letzte Zeit. Ich freue mich, dass Bruder Klassen das so heute sagte, die ganze Zeit zwischen Jesu Weggang, wenn ich richtig gehört habe, bis zur Wiederkunft ist letzte Zeit. Dann gibt es natürlich noch die eigentliche Endzeit kurz vor dem Ende. Wenn ich noch zur Offenbarung komme, dann kann ich das versuchen zu zeigen. Also zurück. Wir merken, es gibt wohlmeinende Bibelgläubige, Bibelstudierende, die zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Aber jeder von uns muss doch immer wieder zurück zur Schrift und dann können wir miteinander vergleichen. Ich will nicht mit letzter Autorität sagen, dass ich recht habe. An dieser Stelle kann ich nicht mit einer solchen Gewissheit sprechen wie über das Kreuz, weil doch manches noch im Unklaren ist. Es ist sehr schwer, die Texte zusammenzuflicken, ja, zu basteln. Denn wir haben so viele Texte, das sind so viele Bausteine in einem Puzzle. Jetzt will man sich ein Bild machen, jetzt fragt man sich, der Text, wo passt der hier hin in dieses Bild? Schwer zu wissen. Es ist manchmal sehr schwer, aber man versucht es. Und wenn es gelingt, ein besseres Bild zu vermitteln, freut man sich. So, Offenbarung 20 scheint doch am besten die Erfüllung zu sein der noch nicht erfüllten Texte im Alten Testament. Vielleicht noch ein Hinweis. Die Frage ist, wie fasst man Prophetie auf? Wie fasst man Prophetie auf? Wir wissen, dass manche Texte in der Bibel nicht im üblichen Sinne gemeint sind. Danke. Manche Texte sind nicht im üblichen, Entschuldigung, manche Aussagen sind nicht im üblichen Sinne gemeint, sondern, wie wir oft sagen, im übertragenen Sinne. Ich sagte schon vorhin, dass in Jesaja 2 möglicherweise Berg ein Bildwort sein könnte. Das ist ganz besonders der Fall in der Offenbarung, wo wir Bildwörter haben. Einige von diesen sind erklärt, andere nicht so klar. Jetzt ist es nicht immer leicht zu wissen, was ist Bild und was ist klare Aussage. Aber das ist kein neues Phänomen, das haben wir auch in unserer deutschen Sprache, das hat man auch in anderen Sprachen. Manchmal sagt man, es ist ein Bild, manchmal sagt man, dies ist wie das, das ist dann ein Vergleich, ja? Ein offensichtlicher Vergleich. Aber wir haben auch den gedrängten Vergleich. Und diesen gedrängten Vergleich nennt man Metapher. Ein Metapher ist ein Vergleich, wo man aber sagt, dies ist das. Zum Beispiel hat sich eine Frau umgesehen im Einkaufsladen und sie sieht da ein Gerät. Und möglicherweise führt noch jemand das Gerät vor, wie das in diesen großen Kaufhäusern ja der Fall ist, dann hört man schon, da an einer Ecke wird ein neues Gerät vorgeführt. Und dann haben sie einen engagiert, der sehr schnell und fließend sprechen kann und der das dann, der dann unsere Mark aus der Tasche locken soll. Nun, sie ist beeindruckt, sie überlegt sich das und in der Tat, sie bringt es nach Hause und es ist, was versprochen war. Es ist ein gutes Gerät. Es bewährt sich und dann besucht sie ihre Freundin und dann freut sie sich schon über dieses Gerät und sagt, erzählt ihrer Freundin, die gekommen ist, auf Besuch, zum Nachmittag vielleicht, schau mal, ich habe hier ein Gerät, das ist Mädchen für alles. Ja. Man sagt das übrigens auch von einem jungen Mann manchmal. Der kann alles, das ist ein Mädchen für alles. Dabei kommt aber niemand auf die Idee, dieses Wesen hätte sein Geschlecht geändert. Ja? Das wäre nun nicht ein junger Mann, sondern eine junge Frau. Oder dass dieses Gerät, das die Frau in der Küche hat, dass das tatsächlich ein Mädchen sei. Das ist Bildersprache. Sie hat nicht gesagt, dieses Gerät ist wie jemand oder wie ein Mädchen, das alles kann. Das wäre der offensichtliche Vergleich. Dann drängt man den ein, und sagt, dies ist ein Mädchen für alles oder der ist ein Mädchen für alles. Oder ich bin in einem Haus zu Gast und da ist gegessen worden und in diesem Haus wird anschließend noch gelesen aus einem Andachtsbuch. Und dann fragt die Frau ihren Mann, soll ich noch den Spurgeon holen? Den kann sie nicht mehr holen, ja? Der ist beim Herrn. Was meint sie? Das Wort Spurgeon, diese Vokabel, ist nun übertragen auf eins seiner Bücher, das er geschrieben hat. Wir haben das also auch. Und nun müssen wir nicht überrascht sein, wenn Gott unsere Sprache bemüht ist zu sprechen, dass er dann auch unsere Art und Weise benutzt zu sprechen. Und so müssen wir damit diesem Rechnung tragen. Nur macht es manchmal etwas schwer, wenn wir nicht wissen, was ist jetzt wirklich im üblichen Sinne gemeint? Ist das jetzt wirklich ein Berg oder ist das jetzt etwas Geistliches oder etwas anderes? Das ist dann schwer. Und bei diesem Thema ist es besonders schwer. Nun ist die Frage, wie ist es im Allgemeinen mit der Prophetie? Und da haben wir die Gelegenheit, zu vergleichen. Denn es hat ja zwei Gruppen von Verheißungen, was unser Thema betrifft. Es hat eine Gruppe von Verheißungen, die hat sich bereits mit dem ersten Kommen Jesu erfüllt. Und da hat es eine Gruppe von Verheißungen, die gelten offenbar dem zweiten Kommen des Messias. Die haben sich noch nicht erfüllt. Und jetzt wollen wir wissen, bei dieser zweiten Gruppe sollen wir die, ich sage bald wörtlich, aber alles muss wörtlich genommen werden, die Frage ist nur, wie wörtlich, ja? Im üblichen Sinne, sollen wir die im üblichen Sinne nehmen, auffassen, oder im übertragenen Sinne? Dann können wir die Frage stellen, wie hat sich denn Prophetie erfüllt bei der ersten Gruppe? Als Gott den Messias ankündigte und er kam in Niedrigkeit, wie erfüllten sich dort die Verheißungen? Und dann merken wir, dass das doch sehr stark wörtlich war, das heißt im üblichen Sinne. Wenn von einer Frau oder einer Jungfrau die Rede war, dann war das tatsächlich eine Jungfrau. Und wenn von Bethlehem die Rede war, dann war das Bethlehem. Und wenn von einem Kind die Rede war, dann war das ein Kind, das geboren wurde, ein Säugling. Und so weiter und so weiter. Wenn von einer Eselin und von einem Füllen die Rede war, tatsächlich, dann kommt eine Esel und ein junger Esel. Ja? Und er reitet auf diesem. Immer wieder. Kein Bein soll ihm gebrochen werden. Und das wird wörtlich genommen. Kein Bein, kein Knochen am Kreuz wurde gebrochen. Seine Sehnen litten, seine Muskeln, sein Herz und so weiter. Aber dieser Teil wurde wörtlich erfüllt. Ja? So kann man weitergehen. Wenn das die Art und Weise ist, man macht natürlich darauf aufmerksam, dass einiges schon im übertragenen Sinne erfüllt wurde. Das ist klar. Aber die Frage ist im Allgemeinen, wie haben wir vorzugehen? Dann, wenn das die Art und Weise war, wie Gott mit seinem Wort das erste Mal beim ersten Kommen vorging, dann sind wir, glaube ich, berechtigt, zunächst einmal in derselben Weise umzugehen mit den Verheißungen, die noch nicht ihre Erfüllung gefunden haben. Und deshalb ist es, dass wir eher an ein übliches, irdisches Israel denken, weil wir das so nehmen im üblichen Sinne. Wenn von einem Volk Israel die Rede ist, dann schauen wir uns um. Ja, das gibt es tatsächlich. Wenn ein Kaiser Deutschlands fragt einen seiner Umstehenden, von dem er weiß wohl, dass er viel fromm ist, sagen Sie mal, gibt es Beweise für diese christliche Sache? Er war ein Freidenker wohl oder ein Liberaldenkender. Dann sagt er, Eure Majestät, der Jude. Klar. Mark Twain, ein lockerer, ein sehr gründlicher, aber auch Schriftsteller der Vereinigten Staaten vergangener Zeit, sagt es so, der Jude steht immer am Grabe seiner Verfolger. Sie haben versucht, ihn zu töten und meinen, man hat es geschafft. Und wenn die dann sterben, die Verfolger, dann ist wieder ein Jude, der taucht auf und der ist noch lebend und steht am Grabe seines verstorbenen Verfolgers. Das heißt, der Jude überlebt und es bleibt so wie verheißen. Ja? Es bleibt wie verheißen. So, wir dürfen weitergehen. Das ist der Begriff tausendjähriges Reich oder oder messianisches Königreich. Es ist der Begriff, der diese alttestamentlichen und zum Teil auch neutestamentliche Verheißungen aufgreift und in 1000 Jahre bündelt. Hier ist die Zeit nun angegeben. Das war klein a, klein b. Zum Ausmaß des Reiches, zum Ausmaß dieses Königreiches etwas.